Wir hatten Regierungsbesuche aus Europa. Wir hatten sogar das Ministerkabinett aus Litauen da. Das fand ich total spannend. Die haben ihre Ministerratstagung im Rathaus Wilmersdorf gemacht. Die sind aus Litauen komplett mit dem Kabinett gekommen, einen Tag, und haben ihre Kabinettssitzung in dem Haus gemacht. Das hat einen Grund gehabt, weil Litauen damals noch keine Flüchtlinge aufgenommen hat und 1000 Flüchtlinge aufnehmen wollten. Und jetzt haben die gesehen, in dem Haus sind ja schon 1150.
Etwas erreichen will, muss man auch die erreichen, die gemeinsam das Erreichbare mit erreichen wollen. Ein absoluter Grundgedanke während meiner Tätigkeit in der Notunterkunft Altes Rathaus Wilmersdorf. Das sind die Worte des Armutsbeauftragten in Neukölln und Leiter des Diakoniehauses Britz, Thomas de Vachrois, unser Gastredner heute. Mit Thomas de Vachrois sprechen wir heute über soziales Engagement bei der Arbeit mit Geflüchteten. Herr de Vachrois ist vielseitig interessiert, publiziert Gedichte und Essays. Neben der kreativen Arbeit, die ihm auch hilft, empathisch und offen auf Menschen zuzugehen, hat er 2015 bei der ersten Flüchtlingswelle erste Notunterkünfte federführend etabliert und koordiniert. Dabei war die Zusammenarbeit mit Teams von Sozialpädagoginnen und Pädagogen, Sprachmittlerinnen und Sprachmittlern und Ehrenamtlichen eine Herausforderung, die er gekonnt meisterte. Woher dieses Wissen und die Erfahrung? Thomas de Vachrois war in einem Kosovo-Einsatz Ende der 90er Jahre, wo er vieles über die Flüchtlingsarbeit lernen und das Erlernte in Berlin Jahre später anwenden konnte. Frauen- und Menschenrechte akzeptieren und tolerieren sind Schlagwörter, die für uns alle selbstverständlich klingen. Doch ihre Umsetzung gelingt nicht immer, insbesondere im Alltag der Arbeit mit Geflüchteten, die aus unterschiedlichen Kulturräumen kommen und ein anderes Bild davon haben, als zum Beispiel wir in Deutschland. Wir freuen uns auf eine rege Diskussion und Inputs bei der Veranstaltung mit unserem Gast Thomas de Vachrois, organisiert und durchgeführt mit Lotsinnen und Lotsen des Lotsenprojekts Die Brücke des Unternehmensverbundes Bildungsmarkt Vulkan und Waldenser GmbH.
Ich begrüße Thomas de Vachrois bei uns in unserer Runde und danke dir, dass du gekommen bist, um deine doch sehr wertvolle Erfahrungen im Bereich der Flüchtlingsarbeit zu teilen. Und nicht nur das, du bist sozial engagiert seit mehreren Jahrzehnten. Also du hast nicht nur die Flüchtlingsarbeit vorangetrieben und begleitet, sondern du warst bei Kosovo-Einsätzen unterwegs, hast dort auch sehr viel Erfahrung sammeln können während des Kosovo-Krieges Ende der 90er Jahre. Thomas wollte auch wissen, wer wir sind. Ich habe ihm ganz kurz gesagt, dass wir das Lotsenprojekt Die Brücke sind und dass wir quasi die Brücke zwischen den Berliner Verwaltungen und den Ratsuchenden darstellen. Das ist unser Leitbild auch, das Leitbild des Projektes. Einfach Brücken schlagen. Und das ist für dich wahrscheinlich, Thomas, auch nicht so unüblich, Brücken zu schlagen. Das machst du auch seit einigen Jahrzehnten, angefangen mit dem Kosovo-Einsatz und dann später in Berlin bei der Flüchtlingsarbeit und auch als Armutsbeauftragter heute in Berlin. In Neukölln ansässig. Wie ist es dir gelungen, eine so komplexe Arbeit wie die Flüchtlingsarbeit damals federführend zu koordinieren und zu etablieren? Gemeint ist dabei die erste Notunterkunft im alten Rathaus Wilmersdorf. Das war aber, als die erste Welle von Geflüchteten nach Berlin kamen, das waren über 50.000 Menschen. Wie war das, also mit einem interdisziplinären Team zusammenzuarbeiten? Wie war es, diese Arbeit durchzuführen, zu koordinieren? Du hattest mit Sozialpädagogen, Sprachmittlern, Ehrenamtlichen gearbeitet.
Wir haben immer einen Stab von Menschen um mich gehabt. Ich habe 5 hauptamtliche Mitarbeiter gehabt, 5 für dieses Riesenhaus, die permanent mit vor Ort waren. Permanent. Die also Essen ausgegeben haben. Wir hatten ja einen Keterer, das ging relativ gut, dass sie erstmal zur Ruhe kommen. Das muss man da sagen, das Rathaus Wilmersdorf war riesengroß. Ja, also du hast ja Platz gehabt für 2.000, 3.000 Menschen da drin. War extrem groß, sodass du verschiedene Säle aufmachen konntest und gucken konntest, wo sie erstmal untergebracht werden. Dann haben die erstmal was zu essen bekommen, dann waren die Sprachmittler unterwegs, die konnte man permanent anrufen, die waren immer da. Es war eine andere Zeit, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ob das heute nochmal so funktionieren würde. 2015 war eine ganz andere Zeit, obwohl es erst 6 Jahre her ist. Aber die Menschen hatten so diese wahnsinnige Hilfsbereitschaft. Damals hat man nicht drauf geschaut, ist Geld da oder ist nicht Geld da. Das hat gar keinen Menschen interessiert in dem Moment. Dass wir tagtäglich Polizei im Haus hatten, das war notwendig, um einfach eine gewisse Ruhephase reinzubekommen. Und viele Frauen haben sich sicherer gefühlt, das habe ich mitgekriegt. Es sind viele Frauen angegriffen worden im Haus selber von den eigenen Leuten, weil sie das Kopftuch abgesetzt haben, weil sie frei sein wollten. Wir haben dann ganz schnell einen Frauenrat gegründet, wir haben einen Heimbeirat gegründet. Also wir haben so dieses ganze Prozedere, was innerhalb von einem Monat möglich war, haben wir gemacht, um tatsächlich die Struktur reinzubekommen. Wir haben 250 Ehrenamtliche pro Tag da gehabt. Und wir haben dann angefangen, ein Medizinzentrum aufzubauen. Wir haben die Kleiderkammer komplett aufgebaut, haben teilweise 50 Leute drin gearbeitet am Tag. So riesig war das. Wir haben einen Computerraum aufgebaut, wir haben eine große Schneiderei aufgebaut, weil die syrischen Männer, die liebten Schneidern. Da habe ich schon immer gedacht, ach, das wäre in Deutschland auch mal interessant, wenn unsere Männer mal ein bisschen mehr schneidern. Ich würde es gerne machen, aber ich kann es wirklich nicht. Ich bin so doof dazu, echt. Also die Nadel ist schneller als ich. Wir haben Schneidereien aufgebaut, wir haben einen Kindergarten aufgebaut, wir haben Frauenräume aufgebaut, wo Männer keinen Zutritt hatten. Da mussten sie erst mal dran gewöhnen. Und was wir gemacht haben, relativ schnell, wir haben das Grundgesetz in verschiedenen Sprachen ausgegeben. Wenn mich jemand fragen würde, ob ich es nochmal machen würde, ich würde es wieder machen. Total irre, im wahrsten Sinne des Wortes, was dort geleistet wurde von allen. Und wenn man bedenkt, dieses Medizinzentrum, wir hatten 80 Ärzte, das muss man sich mal vorstellen, 80 ehrenamtliche Ärzte, die permanent da waren. Ja, wir hatten Krankenschwestern, wir hatten alles da, wir haben eine eigene Apotheke gehabt, ja, wo natürlich das immer rund ging, die übrigens heute noch aktuell sind, Medizin hilft, die heute auch im Obdachlosenbereich sehr groß sind, die das weitermachen. Wir haben Frauen dabei gehabt, die wussten nicht, wie sie schwanger geworden sind. Das ist wirklich nicht zum Lachen, das ist ganz schwierig, weil die Männer permanent das unterbrochen haben, dieses Gespräch. Also das war sehr, sehr schwer, auch für die Ärztinnen. Aus welcher Situation heraus wird man Ehrenamtler?
Weil man helfen will.
Weil man helfen will. Das merken wir uns mal ganz, wir wollen helfen. Aber gibt es noch irgendwas, was Ehrenamt ausmacht?
Ist unentgeltlich normalerweise und sollte es nicht so sein vielleicht. Wobei, da gibt es zwei geteilte Meinungen. So. Es gibt zwei geteilte Meinungen. Also einerseits umsonst, Arbeit umsonst. Ja? Oder Hilfe umsonst, Hilfe leisten für null Geld. Aber es gibt ja diese Aufwandsentschädigungsmöglichkeit. Und eigentlich gibt es da die zweigeteilte Meinung. Soll ein Ehrenamt bezahlt werden, ja oder nein?
17 Millionen Ehrenamtliche. Was ist Ehrenamt? Auch ich bin politisch ehrenamtlich tätig. Das zählt dazu. Ja, also das, was ich mache nebenbei in der BVV, das ist Ehrenamt. Ich kriege eine Aufwandspauschale, das ist richtig, aber die spende ich. Die nehme ich nicht. Okay. Die nehme ich nicht an. Ja. Weil dann ist es bezahlte Politik und das mag ich nicht. Aber 17 Millionen halten dieses System, und ich sage das jetzt mal ganz provokant, am Laufen. Ehrenamt bedeutet auch, dass ich keine Kontinuität habe. Ich weiß nicht, ob mein Ehrenamtlicher morgen kommt oder nicht. Es waren immer 250 Ehrenamtliche im Haus. Wir hatten Regierungsbesuche aus Europa. Wir hatten sogar das Ministerkabinett aus Litauen da. Das fand ich total spannend. Die haben ihre Ministerratstagung im Rathaus Wilmersdorf gemacht. Die sind aus Litauen komplett mit dem Kabinett gekommen, einen Tag, und haben ihre Kabinettssitzung in dem Haus gemacht. Das hat einen Grund gehabt, weil Litauen damals noch keine Flüchtlinge aufgenommen hat und 1.000 Flüchtlinge aufnehmen wollten. Und jetzt haben die gesehen, in dem Haus sind ja schon 1.150. Und dann haben die auch mit denen gegessen in der Kantine, ganz normal. Saßen dann mit am Tisch, haben das gleiche Essen gehabt, es gab nichts anderes. Und haben tatsächlich getagt, damals war Herr Müller dann noch da, ja, und wir haben heute noch guten Kontakt mit der litauischen Regierung, beziehungsweise mit der Botschaft. Das kriegst du richtig mit. Und im Kosovo hat man das ziemlich gut gelernt, Gesten zu verstehen, was diese Menschen, Augensprache und wie die reagieren von der Gestik her. Wie gesagt, bei ganz ernsten Gesprächen, ich kann euch das nur raten, wenn es wirklich Gespräche sind, die jetzt nicht gerade so schön werden, wo sie schon von vornherein wissen, wo ihr wisst, oh, das wird jetzt nicht so gut, nehmt euch noch jemand zur Hilfe, in anderen Sprachmittler. Weil das Interessante ist, dass viele ja die Sprache gar nicht beherrschen. Wir haben das ja von den Syrern mitbekommen, auch von den Nordirakern, dass die Sprache nicht verstehen, ihre eigene Sprache. Und zwar diese Dialekte, irrsinnigen Dialekte, genauso wie wir, aber sie verstehen es nicht. Und da gibt es Wortgefüge, die können die nicht auseinandernehmen und nehmen dann irgendeins sicher für beide Seiten. Sie sagen, du, ich nehme lieber mal zwei. Ich weiß nicht, welchen Dialekt er gerade spricht oder in welchen Dialekt er verfällt.
Wie kann man aufeinander zugehen? Wie soll man miteinander agieren? Kultursensible Kommunikation ist dafür sehr wichtig. Das Beherrschen mehrerer Sprachen und Sprachdialekt ist auch besonders relevant. Geduld und Struktur in der täglichen Organisation und Koordination der Flüchtlingsarbeit gehört ebenfalls dazu. Flüchtlingsarbeit in Erstunterkunftsstellen hat an Aktualität wiedergewonnen, da diese Tage und Wochen so viele Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine nach Berlin kommen.